Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Halleluja, Gott sei Dank, das ist so. Wo wollt ihr jetzt alle hin? Ich wollte euch gerade was geben. So, dann könnt ihr euch das gleich teilen. Ich hatte ja versprochen, die Kinder dürfen etwas bekommen, damit sie sozusagen das Ganze ein bisschen versüßt bekommen. Und Laura oder Nora, wenn ihr mal kommen wollt, dürft ihr euch bedenkenlos abholen. Dann dürfst du den Deckel öffnen und da die anderen hinter euch gesessen haben, könnt ihr das ja mal vielleicht ganz vorsichtig mal so durchreichen, dass ihr euch das immer so ein bisschen teilt. Okay? Jawohl, danke euch. Und lasst euch versüßen. Lektion zum wahren Leben. Im Nachhinein ist mir das Zuwort eigentlich eingefallen, das war falsch. Ich hätte eigentlich sagen müssen, Lektion fürs Leben, spielt eigentlich keine Rolle. Was hat mich jetzt eigentlich bewogen dazu, das Buch Salomo dafür auszuwählen? Da werde ich auch später noch zu kommen, was der eigentliche Grund dafür ist. Es hat jedenfalls einige persönliche Ereignisse bei mir im Leben gegeben, die mich da doch bewegt haben, da mal genauer drauf zu gucken. Bevor wir, ich muss mal kurz die Fernbedienung hier holen. Genau, Lektionen zum Leben, das ist das Thema. Bevor wir uns mit dem Buch Salomo ein bisschen genauer beschäftigen, noch ein paar kurze Informationen zum Buch an sich. Eine kurze Inhaltsangabe, das Buch hat 31 Kapitel, steht nach dem Psalter im Alten Testament und die Kapitel 1 bis 29 sind Salomo zuzuschreiben, wobei es in den Kapiteln 1 bis 9 um das Lob der Weisheit geht und nicht der menschlichen Weisheit, sondern der göttlichen Weisheit und in den Kapiteln 10 bis 29 um die daraus folgenden Ratschläge, die uns dann Salomo mitgibt. Und die beiden letzten Kapitel, 30 und 31, sind eine kleine Spruchsammlung anderer Personen. Und die sind dann alle zusammengefasst und bilden das Sprüchebuch. Wer ist Salomo? Salomo ist der dritte König Israels nach Saul und David, war ein Sohn Davids und war der letzte König, der über gesamt Israel regiert hat. Nach Salomo gab es die Reichsteilung und der Salomo war daher herausragend, weil er eben diese besondere Weisheit bekam. Und dieser besonderen Eingebung, die er durch Gott bekam, war Gott hatte ihm zu Beginn seiner Regentschaft einen Wunsch mitgegeben und oder gesagt, du darfst dir für deine Regentschaft etwas wünschen und er wünscht sich ein weises Herz und eine gerechte Regentschaft für sein Volk. Das war sozusagen primär sein Wunsch und Gott hat das sehr wohlwollend angenommen und hat auch gesagt, weil du dir jetzt nicht andere Dinge gewünscht hast, Reichtum und Stärke und Macht und was auch immer, wirst du diesen Wunsch von mir erfüllt bekommen und das andere gebe ich dir noch dazu. Das war sozusagen ein Goodie, was er sozusagen zusätzlich noch dazu bekommen hat. Und was ist jetzt das Besondere an dieser Weisheit? Da wollen wir jetzt mal kurz auf etwas gucken. Im ersten Königebuch, das ist sozusagen die ersten 8, 9 Kapitel beschäftigen sich also mit Salomo und seinem Leben. Da finden wir in Kapitel 3, Vers 12 diese Aussage. Jetzt, Wolfgang, gehe ich mal auf das andere Mikro.
Da steht, siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so, dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. vor dir nicht gewesen und nach dir nicht aufkommen. Mit anderen Worten,
Salomo war und bleibt der weiseste Mensch aller Zeiten. Es gab es wohl nur einmalig in der göttlichen Geschichte, dass eine Person seine Weisheit quasi oder einen Großteil der göttlichen Weisheit geschenkt bekommen hat. Es gibt nur eine Person, die das noch getoppt hat. Wobei diese Person sowohl Mensch als auch Gott ist. Von wem ist da wohl die Rede? Wie bitte? Von Jesus. Da wird auch an einer Stelle wird das auch nochmal richtig beleuchtet. Das war dann eben auch nur Jesus vorbehalten. Nun ist es so, wenn es für Salomo dieses besondere Geschenk der Weisheit gegeben hat, dann muss man sich ja fragen, aber was haben wir denn dann geschenkt bekommen? Ich meine, wenn da steht, keiner vor ihm, keiner nach ihm, was haben wir denn davon? Da wollen wir jetzt auch mal drauf gucken. Es gibt natürlich eine Voraussetzung, damit wir Zugang zu dieser göttlichen Weisheit bekommen. Und dazu gibt es, damit kommen wir jetzt zu den ersten Sprüchen des Buches, Sprüche 1, Vers 7.
Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das klingt natürlich für Kinder ein bisschen geschwollen. Hier könnte man auch sagen, der Glaube an Gott ist der Anfang der Erkenntnis, ist der Anfang der Weisheit. Der Glaube an Gott, das ist also das, was Salomo hier auch am Anfang festhält. Das ist die absolute Voraussetzung dafür, dass ich den Zugang zur göttlichen Weisheit bekomme und er sie mir auch schenken kann. Und die Grundlage, damit mir göttliche Weisheit überhaupt erst ermöglicht werden kann, fußt auf dem Glauben an unseren Herrn, an Jesus Christus. Und in dem Moment, wo wir an unseren Herrn Jesus Christus glauben, bekommen wir etwas geschenkt. Eine Zusage, die Jesus noch zu seinen irdischen Lebzeiten seinen Jüngern mitgeteilt hat. Wenn ich gehe, wird jemand kommen. Wer soll da kommen? Was sagt Jesus da? Wie bitte? Der Heilige Geist, der Tröster, wird auch gesagt, genau. Der Geist kommt in dem Moment, wo Jesus also gen Himmel gefahren ist und wir anfangen an ihn zu glauben. Und da werden wir uns auch mal zwei Stellen zu angucken. Und zwar einmal aus Johannes Kapitel 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Also wenn Gottes Geist auf uns kommt, wird er uns in alle Wahrheit leiten. Dann wird er uns also quasi die göttliche Erkenntnis auch offenbaren. Und das, wir werden anfangen, Gott zu verstehen und wir werden vor allem auch anfangen zu verstehen, was Gott mit uns vorhat. Oder Paulus greift das auch nochmal auf, wird das vielleicht sogar noch deutlicher. Im Epheserbrief 1, Kapitel 13, Kapitel 1, Vers 13, da schreibt er, in ihm, also das ist auf das Evangelium bezogen, Evangelium ist anders übersetzt die gute Botschaft, die gute Nachricht von Jesus Christus. Also in ihm, im Evangelium, seid auch ihr, die Epheser, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Also hier, in dem Moment, wo wir gläubig werden, werden wir mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und sobald wir versiegelt sind, fängt auch an, Gott uns seine Weisheit sozusagen zu offenbaren.
Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich besondere persönliche Ereignisse erlebt habe, die mich dazu bewogen haben, mal auf das Sprüchebuch etwas genauer einzugehen. Und das möchte ich euch mit euch jetzt auch ein bisschen teilen. Und zwar ist das so, wir werden uns nicht alle 29 Kapitel angucken, das geht auch gar nicht. Wir werden uns punktuell, ich habe mich auf 3 Verse beschränkt, einen aus dem Anfang des Buches, einen aus dem mittleren Teil des Buches und einen aus dem Schluss des Buches, die alle eine unterschiedliche Bedeutung haben, aber für mich eine ganz zentrale Rolle gespielt haben oder spielen. Ich darf das ja überhaupt nicht in der Vergangenheit sagen, spielen. Zunächst mal, also für mich die erste Lektion, Sprüche 3, die Verse 11 und 12. Da steht: Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und seid nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Ich werde den Vers jetzt mal stehen lassen, damit er ein bisschen zur Wirkung kommt. Es geht in diesem Vers oder in diesen beiden Versen um 5 Schlüsselbegriffe. Um Erziehung, um Geduld, um Unterweisung, um Liebe und das Allerschönste und Wichtigste, um Wohlgefallen. Ich komme jetzt mal auf ein persönliches Ereignis zu sprechen, ein Zeugnis, was ich euch auch weitergeben will, wo das für mich wieder eine ganz neue Bedeutung gewonnen hat. Es ist jetzt schon ein paar Wochen her, ich glaube 6 oder so, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau drauf. Da hatte ich einen nicht unerheblich schweren Fahrradunfall. Und es war auf dem Rückweg vom Bahnhof. Ich pendel ja immer vom Fahrrad von zu Hause im Bahnhof, fahre dann in die Firma, komme zurück und fahre den gleichen Weg dann mit dem Fahrrad abends zurück oder nachmittags. Und an einer Stelle, ich fahre durch die Horststraße durch, und die Horststraße hat, wenn sie zur Schwingewiese sozusagen kommt, ein sehr starkes Gefälle. Und dann geht im Anschluss direkt, ist die Schwinge und dann geht eine Brücke. Man kann im Prinzip geradeaus fahren, geht eine Brücke dann über die Schwinge und dann rollt man schön durch den Schwinge, dem Weg bei den Schwingewiesen kann man dann schön ausrollen. Und ich schoss da, wie ich das auch jeden Tag mache, da war nichts anders. Nur 30 hat man da vielleicht ungefähr drauf, wenn man da unten ankommt. Und dann habe ich das sonst immer so gemacht, damit ich da eleganter so ein bisschen die Brücke nehmen kann, bin ich immer so eine kleine Kurve gefahren. Weil dieser Versatz da unten, der ist immer ein bisschen unruhig und dann geht das immer so in den Rücken und das wollte ich nicht. Und dann habe ich festgestellt, aha, wenn du dich also ein bisschen weiter links hältst, dann kannst du da glatt durchrollen. Und ich muss dazu sagen, es hat an dem Tag geregnet, vorher. Also als ich fuhr, war es trocken, aber es war noch feucht. Und diese Brücke, die dort also quasi über die Schwinge geht, die hat 2 unterschiedliche Belege. Die eine Hälfte ist so ein grober Asphalt, kann man sagen, oder so Beton. Und die andere Hälfte, das sind so Fliesen, so glatte Steinfliesen, wie man sie auch für Terrassen oder für den Hausbau verwendet. Und über diese Fliesen, das ist immer, wenn ich auf dem Rückweg bin, ist das immer so die Kurve, die ich dann immer nehme, über diese Fliesen rüber. Und dann schoss ich da also, wie gesagt, runter. Und ich war kaum auf der Brücke drauf, da rutsche ich weg. Und es gab einen riesen Knall, also man kriegt das geht ja alles sehr schnell und ich rutschte da noch ein ganzes Stück da die Rampe hoch, war völlig benebelt, stehe auf, gucke erstmal, was um mich herum passiert ist und kam auch noch eine Passantin mit ihren Nordic Walking Stecken an und hat das gesehen. Ich habe das gesehen, ist irgendwas passiert, und also war ganz besorgt und auch ganz lieb, hat sich auch gleich gekümmert. Und das Ende vom Lied war, das Rad hatte einen Totalschaden und ich habe nur muss ich dazu sagen, diesen Finger sehr stark lidiert gehabt. Also der war fast doppelt so dick und da musste das untersucht werden. Ich bekam hier eine Schiene drüber und habe jetzt Ergotherapie dafür, damit das alles wieder richtig beweglich wird und so weiter. Aber ein wirklich heftiger Fall. Und ich hatte nur die Sache mit dem Finger. Und die ganzen Fragen, die dann, das ist ja nun ein Betriebsunfall, das heißt also, die Berufsgenossenschaft kümmert sich drum. Und dann kamen die Fragen nur, haben Sie einen Helm aufgehabt? Ich hab doch nichts mit dem Kopf, ich habe was mit dem Finger. Die Frage kam, haben Sie einen Helm aufgehabt? Also die wurde jedes Mal gestellt. Also, Ende vom Lied war, das ist eine ganz zentrale Frage. Und ich bin immer zu eitel gewesen, wollte das Ding nicht aufsetzen und dann, ja, das ist nicht richtig, und das Ding anzumuffeln und so weiter. Ich sage euch, das war für mich diese Lektion, ich setze den Helm jetzt immer auf, bei jeder Fahrt, die ich mache. Aber warum komme ich jetzt auf diesen Vers? Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Also ich glaube, ihr Lieben, dass mit dieser Sturz passiert ist, und das ist ja alles unter Gottes Aufsicht passiert, ich war ja nicht irgendwie getrennt von ihm oder so, das war ein Weckruf von ihm aus meiner Selbstverständlichkeit des Alltages. Wie häufig, das muss ja jeder selbst so bei sich sehen, aber wie häufig, und das habe ich bei mir festgestellt, gehe ich durch den Alltag durch, natürlich weiß man, Gott ist da und so weiter, aber man ist mit vielen Gedanken auch woanders beschäftigt und denkt an das, was man vielleicht noch gleich machen will und das, was man vielleicht am Tag über erlebt hat und so weiter. Und es ist einem einfach nicht bewusst, häufig, dass Gott über einen wacht und dass man das auch vor Augen haben soll. Und deswegen war das für mich sozusagen ein Schuss vor den Bug, mir klarzumachen, worauf kommt es eigentlich an, was ist entscheidend. Wenn wir hier von Erziehung reden, dann bedeutet das, wenn wir mit Gott unterwegs sind und in dem Moment, wo wir gläubig werden, fängt sozusagen seine Schule mit uns, die wir bis zu unserem Lebensende durchlaufen, erst an. Und Schule, das weiß jeder, das wisst ihr natürlich am allerbesten, ihr lieben Schüler, das ist nicht immer schön und da muss man auch Dinge schlucken und vieles passt einem nicht und trotzdem muss es sein, um entsprechend vorbereitet zu sein in der Schule, in der weltlichen Schule fürs Leben und in der göttlichen Schule, um zu verstehen, was hat Gott eigentlich mit mir vor und was ist sein Plan für mich. Geduld ist erforderlich. Ich kriege nicht alles sofort geschenkt. Ich glaube, das würde ich auch gar nicht ertragen. Aber wir müssen lernen, dass die Schule Gottes ein langer, langer Prozess sein kann, dass wir gewisse Dinge erst mit der Zeit auch erst verstehen. Und ich kann euch sagen, viele Dinge, die sich bei mir heute im Leben vielleicht ereignen oder die sich ereignet haben und auf die ich jetzt immer so rückblickend drauf schaue, verstehe ich jetzt erst, was das für eine Bedeutung hatte. Das war Gottes Schule, dass ich das so erleben, durchleben musste, um da und da jetzt zu sein. Unterweisung ist hier ein Begriff. Denn wen der Herr lieb hat, den weist er zurecht. Auf eine liebevolle Weise. Wir müssen immer wieder Korrektur erleben, weil wir immer wieder aus dem Kurs laufen. Das ist nun mal unsere menschliche Eigenart. Wir schaffen es nicht, das, was wir vielleicht einmal voll kapiert haben, auch immer durchzuhalten, sondern immer gibt es da die sogenannten Versuchungen oder die Anfeindungen oder was auch immer, was dann immer wieder uns da aus dem Kurs bringt. Und da ist dann immer Gottes Unterweisung nötig, dass wir immer wieder auf Spur gebracht werden. Behutsamkeit. Dann ist da von der Liebe die Rede. Denn wen der Herr lieb hat, den weist er zurecht. Die Liebe steht über diesen ganzen Dingen. Gott hat ein sein größter Wunsch ist, dass er eine lebendige Beziehung zu jedem Einzelnen von uns hat, zu euch und zu mir. Und er hat uns lieb, so lieb, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Ich meine, das sind alles Dinge, die wissen wir. Aber die muss man sich vielleicht auch immer wieder neu klar machen. Die Liebe, die dort also quasi immer als Beweggrund dahinter steht. Gott ist Liebe und alles, was uns in einem Leben widerfährt, ist immer ein Liebesprozess. Auch wenn man das vielleicht menschlich nicht so verstehen will. Und trotzdem geht es darum. Und dann die Krönung. Und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Übrigens, ihr lieben Schwestern, ihr dürft natürlich auch da gerne Schwester eintragen oder man kann auch Kind eintragen. Das ist also hier nicht explizit für die Männer gedacht. Ne? Nur um das hier nochmal zu erwähnen. Das Wohlgefallen. Also Gott möchte, dass wir ihm wohlgefallen. Dass wir sind, also wir können nicht so sein wie er. Das sind wir dann vielleicht erst im Himmel. Aber, was heißt vielleicht, das sind wir im Himmel. Aber dass wir ein Stück weit hier auf Erden das erreichen, was er sich so gewünscht hat mit uns. Dass wir uns so verhalten, wie er sich das gedacht hat, von Anfang an. Er hat Wohlgefallen an uns. Wir sollen ihm gefallen. Ein Beispiel vielleicht so aus dem Menschlichen heraus. So, wenn man Kinder hat. Dann ist das mit der Kindererziehung immer so eine Sache. Und man sagt dann auf der einen Seite, oh, ich mache das anders als mein Vater oder als meine Eltern, wenn ich dann selbst Kinder habe. Und wenn ich dann Kinder habe, merke ich auf einmal, ich mache gewisse Dinge genauso wie meine Eltern. Warum auch immer. Also dass gewisse Dinge, die werden irgendwie weitergegeben, unterschwellig. Aber ich habe doch vor, nach bestem Wissen und Gewissen mein Kind zu erziehen. Und ich möchte Wohlgefallen an meinem Kind haben. Ich möchte, dass es sich vorbildlich verhält, wenn es, was weiß ich, irgendwo anders ist, wenn es irgendwo unterwegs ist. Ich möchte einfach, dass es, ja, dass es gute Manieren hat. So, das ist mein Wunsch. Und Halleluja, wenn das klappt. Das ist auch ein schwieriger Weg. Und Kinder sträuben sich da auch. Und ich genauso, ist auch so. Und trotzdem, es ist mein Begehr, dass das Kind wohlerzogen und vorbereitet ins Leben auch hinein wächst. Und genauso ist es mit Gott auch. Wir sollen erzogen werden nach seinen Vorstellungen, damit wir ihm wohlgefallen. Und mir wurde das, als ich diesen Unfall hatte, klar, dass ich auch Verantwortung habe. Verantwortung für mein Leben, Verantwortung für andere. Und dass ich mir bewusst mache, Gott formt mich da. Und er lässt gewisse Dinge vielleicht dann zu, damit mir das als Denkzettel, damit ich dann wieder auf Spur bin und darüber nachdenke. Und dann erlebe ich auch seine Behutsamkeit. Dass das mit dem Finger fast besser ist, ist ein Gottesgeschenk. Das könnte ja auch, hätte ja auch viel schlimmer sein können. Nein, es war nur diese eine Sache. Und alles andere, da habe ich viel, viel Bewahrung und Verschonung erlebt. Ein anderes Beispiel, was da mit hineinschlägt, ist ein Autounfall, den ich mal hatte, vor genau 31 Jahren. Das war zur Bundeswehrzeit, da ging es mir nur darum, ein tolles Auto zu fahren. Ich habe das ganze Geld dafür investiert und hatte das Auto ganze 6 Tage. Und dann habe ich das Auto an einer Stelle, wo nur 70 erlaubt waren, mit über 200 über die Leitplanke gebrettert. Und das war nicht nur eine Straße ebenerdig, sondern das war noch so eine Anhöhe, da waren ein paar Brücken hintereinander und wir kullern, also ich hatte noch jemanden dabei, wir kullern den Abhang runter und blieben unten liegen, das Auto völlig, völlig kaputt. Und ich stieg total unversehrt da raus. Ich hatte überhaupt nichts. Und mein damaliger Bekannter, der dabei war, der hatte auch nur einen leichten Schock. Der musste dann ins Krankenhaus, war aber auch nichts Großes. Da habe ich überhaupt noch nicht kapiert, worum es eigentlich geht. Meine Mutter spricht seitdem immer von der zweiten Wiedergeburt. Die erste Wiedergeburt ist die, wie ich zum Glauben gekommen bin. Wobei das eigentlich erst danach richtig passiert ist. Also ist das dann die erste Wiedergeburt und sie sagt, das ist ein reines Wunder, Junge, dass du da rausgekommen bist. Und du hättest eigentlich tot sein können. Und eigentlich, nach dem, wie sich das abgespielt hat, wäre das auch der Fall gewesen. Aber Gott hat schon viel, viel weiter geblickt. Der wusste, den brauche ich noch, mit dem habe ich noch was vor. Der und das und das soll er noch machen. Also auch da konnte ich schon, war zu erkennen, Gottes Plan und die Bewahrung und die Behütung, das, was eigentlich dahinter steckt. Kommen wir zum nächsten. Wir sind jetzt mitten im Sprüchebuch, Sprüche 16, Vers 9. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Die Korrektur, die ich also quasi durch den anderen Vers schon erlebt habe, die geht ja noch viel weiter. Auch hier möchte ich mal ein paar Beispiele weitergeben, die sich bei mir selbst ereignet haben. Zunächst mal, das habe ich hier schon erzählt, das will ich jetzt auch nicht groß nochmal vertiefen, mein Start bei Airbus. Ich war vorher arbeitslos und es war ein reines Wunder, dass ich bei Airbus damals vor 20 Jahren habe ich bei Airbus angefangen. Und da habe ich auch alle möglichen Dinge versucht und Gott hat mir quasi diese Tür aufgetan und ich habe sie dann auch, ihm sei es gedankt, auch durchschritten. Jetzt bin ich bei Airbus, seit 20 Jahren, wie gesagt, und habe natürlich da auch versucht, die eine oder andere Veränderung mir vorzunehmen. Unter anderem, das wissen vielleicht das wissen sicherlich einige, es gibt ja nicht nur das Airbus-Werk in Hamburg, in Finkenwerder, sondern es gibt auch noch das Airbus-Werk in Stade. Und da wir nun ziemlich weit vom Airbus-Werk in Finkenwerder, wo ich gearbeitet habe, weggewohnt haben, war es natürlich für mich mal ein Anliegen, nach Stade zu kommen. Also intern, eine interne Versetzung. Ich habe mehrere Bewerbungen geschrieben, habe zwei Gespräche, glaube ich, geführt und war auch wirklich, dachte, das ist es, da muss ich hin. Hat nicht geklappt. Ich bin nicht weggekommen aus Hamburg. Sollte nicht sein. Ich bin in Hamburg geblieben. So, im Nachgang kann ich sagen, Gott sei Dank, dass es so passiert ist. Denn wenn ich jetzt an die Corona-Situation denke und an diesen wahnsinnigen Stellenabbau, der betrieben worden ist, der Stade also auch sehr stark gebeutelt hat, kann ich nur sagen, Halleluja, Herr, du hast den Weitblick, du hast mich bewahrt davor, dass ich auf einmal in diese Situation reinlaufe. Also, anderes Beispiel. Wir sind ja mittlerweile ein sogenannter Global Player, also eine Firma, die sozusagen rund um den Erdball schon tätig ist und Ableger hat. Und wir haben in den USA eine Fertigungslinie gebaut, wo wir also kleine Airbusse direkt bauen, vor der Haustür von Boeing. Das finde ich immer noch unglaublich, dass das geklappt hat, aber dem ist so. Und dachte ich, wow, das ist doch mal eine Gelegenheit, da möchte ich hin. USA finde ich sowieso interessant und da mal so diesen Start und diesen Beginn mitzuerleben und da zu arbeiten, finde ich toll. Auch da habe ich, glaube ich, mehrere Bewerbungen geschrieben für verschiedene Stellen. Keine Reaktion. Da ist es noch nie mal zum Gespräch gekommen. Überhaupt keine Reaktion. Ich habe gefragt, was soll das, Herr? Das ist doch mal eine Gelegenheit, ich möchte mich auch mal ein bisschen entwickeln und so weiter. Warum schlägst du die Tür zu? So. Im Nachgang kann ich nur sagen, Halleluja, danke, dass das so passiert ist. Weil, das hätte nämlich dazu geführt, dass ich hier in der Gemeinde nicht hätte mehr sein können. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht nach Deutschland hätte zurückkommen können. Ich weiß nicht, was mich in Amerika erwartet hätte. Vielleicht ein anderer Arbeitsvertrag, schlechtere Bedingungen, keine Ahnung. Das weißt du ja alles im Vorfeld nicht. Da wird alles so schön aufgeblasen. Aber was genau dahinter steckt, das weiß nur unser Herr. Also, hat auch nicht geklappt. Ich bin geblieben. Oder ein dritter Fall. Irgendwann habe ich gedacht, also immer nur, sag mal, diesen Facheinkauf zu machen und diese Geschichten, die ich schon so lange mache, das ist... Vielleicht gibt es auch noch was anderes. Also habe ich mal versucht, die Finger auszustrecken, Personalverantwortung für zu übernehmen. Also kleiner Chef zu werden, also eine kleine Gruppe zu leiten und sowas. Habe ich wirklich gedacht, Mensch, das ist es. Und habe mich da auch versucht und dann habe ich auch Unterstützung bekommen, keine Frage, von Leuten, die im Management, also schon in Führungsebenen waren, die das auch durchaus mitgetragen haben. Nichts passiert. Es gab keine Stelle, es gab keine Gelegenheit. Ich sollte da bleiben, wo ich bin. Und das ist auch gut so. Ich habe da, des Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt allein seinen Schritt. Kann ich im Nachhinein nur sagen, danke Herr, dass du das so gefügt hast. Weil das, was ich mache, das ist das, was Gott mir auferlegt hat, wo er mich sieht. Und da habe ich eine Menge Freiheiten. Ich habe einen Routinenablauf. Es gibt natürlich auch ein paar Dinge, die herausfordernd sind. Aber grundsätzlich ist das alles in geregelten Bahnen. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was ich brauche. Ich bin keiner, der, das muss man aber erstmal verstehen für sich, ne? Ich bin keiner, der die Herausforderung eigentlich sucht und der sich auf was Neues einstellen kann und flexibel ist und sich da und auch vielleicht damit fertig wird. Nein, eigentlich bin ich eher so der Stetige, der Sicherheits suchende Mensch und deswegen bin ich genau da, wo ich bin, absolut hundertprozentig richtig aufgehoben. Aber das will man erstmal nicht sehen, man versucht dies und versucht das und dann kann ich nur sagen, Gott, danke, dass du mich bewahrt hast vor irgendwelchen Irrwegen, die ich eingeschlagen hätte, die mir geschadet hätten. Er hat das von vorne, er hat das schon im Blick gehabt und hat meinen Schritt gelenkt, so wie das hier auch steht. Da kann ich nur sagen, Halleluja, danke Herr, Du weißt, was gut für mich ist. Das muss man sich auch klar machen. Er weiß besser. Er weiß besser als ich, was gut für mich ist. Diese Erfahrung durfte ich machen. Also hier die Kernbotschaft dieses Verses, Fürsorge auf meinem Weg. Ich kann mir sicher sein, dass er so auf mich aufpasst, ich kann dies versuchen, ich kann das versuchen, es kommt gar nicht zustande. Es gibt auch andere Situationen, ich weiß. Es gibt auch Menschen, die haben das probiert und mussten durch diese Irrwege in Anführungsstrichen vielleicht das dann erst richtig bestätigt erkennen, dass Gott einen anderen Weg für sie hat. Aber ich kann nur sagen, Gott hat erst gar nicht dafür gesorgt, dass ich aus dieser Bahn rauskomme. Das war genau richtig für mich und da finde ich, bin ich auch wirklich total dankbar für. Noch ein Spruch. Am Ende des Sprüchebuches. 27, Vers 1. Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was der Tag bringt. Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was, das habe ich dann dort nochmal betont, und hier steht der Tag, also das Heute bringt. Es geht um das Heute, nicht um das Morgen. Unser Leben besteht ja in vielerlei Hinsicht immer aus Planungen, Terminen, Vorhaben etc. Und eigentlich ist das ganz schön vermessen, was wir da machen. Ganz schön vermessen. Weil wir gar nicht wissen, ob wir das überhaupt in die Umsetzung bekommen. Wer garantiert mir das denn? Also da müssen wir, finde ich, ist für mich jedenfalls die Lektion, die ich da auch ganz daraus lerne. Für ihn, also für Gott, zählt immer nur das Jetzt, das Heute, das Heute. Das Morgen, das ist dann wieder ein weiterer Tag. Ich meine, ich möchte jetzt hier nicht so vermitteln, ich gucke nur auf heute und alles andere künftig ist mir egal. Natürlich planen wir, das ist auch völlig logisch. Aber der Punkt ist, in welcher Weise mache ich das? Und da werden wir gleich auch nochmal uns ein paar Verse angucken, die ich einfach nur lese, wo das nochmal deutlich wird. Es geht also hier bei diesem Vers nach meinem Empfinden darum, eine Bewusstseinsschärfung zu erleben. Eine Bewusstseinsschärfung, dass unser Herr täglich gegenwärtig ist. Täglich. Und als ich am Anfang dieses Beispiel mit dem Sturz brachte, da wurde mir das auf einmal im Nachgang wieder deutlich. Täglich ist der Herr bei mir. Und ich kann täglich damit rechnen, dass er auch sofort eingreift, wenn irgendwas nicht so ist, wie was gut für mich ist. Und ich darf erleben, ich bin vollkommen abhängig von ihm. Als Christ bin ich abhängig von unserem Herrn. Ich bin nicht lebensfähig ohne unseren Gott. Ich bin abhängig davon, dass er mich versorgt. Und diese Versorgung, das ist doch klar, die läuft in kleinen Schritten. Jeden Tag. Und jeden Tag darf ich diesen Tag auch als Geschenk von ihm erleben. Ich meine, das macht man sich vielleicht gar nicht so klar. Aber letztlich geht es doch darum, dass ich mir bewusst mache, ich bin jeden Tag mit meinem Herrn unterwegs. Und deswegen ist das tägliche Gebet, die Losung, die Bibellese oder ein Chorus singen oder was auch immer, wenn man das täglich macht, wenn man sich damit routiniert, dann habe ich auch Gott immer vor Augen und das ist ganz, ganz zentral. Ihr Lieben, ich wünsche mir das. Ich bin leider nicht so, dass ich täglich bete. Wünsche ich mir, kriege ich nicht hin. Ja, wir beten am Tisch, das machen wir. Aber dass ich jetzt mal in die Stille gehe und bewusst mir Zeit nehme, mit Gott allein zu reden, das kriege ich nur ganz, ganz selten hin. Und das ist etwas, da leide ich, ich würde nicht sagen, dass ich darunter leide, aber das ist etwas, wo ich noch ran muss und wo ich mit Gott unterwegs bin. Und durch diese ganzen Erfahrungen und das, was ich euch so eben erzählt habe, erlebe ich, wie er sich um mich bemüht, wie er da ist, wie er um mich kämpft, kann ich regelrecht sagen. Und dass er mir zeigt, dir passiert nichts, ich bin bei dir. Oder es passiert dir jedenfalls nur ganz, ganz wenig, jedenfalls nichts, was dir groß schaden wird. Aber Bewusstsein dafür zu entwickeln, er ist täglich da. Und wenn wir also planen, dann werden wir gleich mal eine Bibelstelle lesen, die das deutlich macht, wie wir das machen sollen. Ich werde mal drei Stellen lesen. Die letzte, die es am deutlichsten macht, kommt zum Schluss. Und auch hier gehen wir mal quer durch die Bibel. Die erste Stelle finden wir im 2. Mosebuch. Zweiter Mose 16, Vers 19. Vielleicht weiß ja ein oder andere ja schon, worum es da geht. Zweiter Mose 16, Vers 19. Es ging, ganz kurz nur angeschnitten, um die Speise des Volkes, als sie unterwegs in der Wüste waren, brauchten sie ja was zu essen. Und dann haben sie natürlich wieder gejammert und so weiter und so weiter. Und Gott hat dann das Manna geschenkt und die Wachteln. Und zu dem Manna gab es eine bestimmte Regel. Also der Vers, den ich jetzt hier lese, der lautet: Und Mose sprach zu ihnen, also zum Volk: Niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Das Manna kam sechsmal in der Woche. Am siebten Tag, also am Sabbat, sollte am Vortag des Sabbats sollten dann für 2 Tage gesammelt werden, damit es dann für den Sabbat reicht, weil am Sabbat gab es kein Manna und auch keine, ich glaube, Wachteln auch nicht. Also die Versorgung war sichergestellt 6 Tage und am siebten Tag sollten sie dann von den Vorräten, die sie dann den Tag über mehr gesammelt hatten, leben. Nun gab es aber ein paar Kandidaten damals im Volk, die haben nicht darauf gehört. Die haben gesagt: Weißt du was, Mose, du kannst uns das ja sagen, wir sammeln trotzdem am nächsten Tag, also am Sabbat. Und dann passierte Folgendes: Dann wurde das schlecht. Wenn die also sich nicht an das gehalten haben, was Mose ihnen direkt gesagt hatte, dann gab es auch die Konsequenz. Es gab eine klare Ansage, die Ansage wurde missachtet und schon gibt es die Konsequenz. Und deswegen sagt er: Niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Also wenn ihr zu viel sammelt, wird das schlecht sein. Morgen werdet ihr neues Manna bekommen. So, also hier geht es direkt um das Heute. Nächste Stelle sagt Jesus selber in der Bergpredigt, Matthäus 6. Da geht es vom Schätze sammeln und sorgen. Die Bergpredigt ist ja eigentlich die elementare Nachricht aus dem im Neuen Testament überhaupt, wo wir klare Verhaltensweisen auch gesagt bekommen von ihm und wo er beschreibt, wie sich das mit Gottes Reich verhält. Und da schreibt er also, es ist also jetzt hier Matthäus 6, 34, da sagt er: Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Also auch hier wird der heutige Tag wieder in den Fokus gerückt. Nicht morgen, heute, um heute geht's. Und heute sind wir mit unserem Gott unterwegs und er wird uns heute mit dem versorgen, was wir brauchen. Und jetzt kommen wir zur letzten Stelle, wo es dann auch um die Planungen geht, wie wir damit umgehen sollen. Die finden wir im Jakobusbrief. Jakobus, Kapitel 4, 13 bis 15. Warnung vor Selbstsicherheit ist das hier überschrieben. Und nun sagt Jakobus hier Folgendes: Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die Stadt oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Deswegen sollt ihr sagen: Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Deswegen sollt ihr sagen: Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Heißt, auf unsere Situation oder auf diesen Vers bezogen: Wenn wir planen, spricht ja nichts gegen, wir müssen gewisse Dinge planen, Urlaube, Gemeindeveranstaltungen, Besuche etc., dann ist es wichtig, dass wir Gott mit hinein und sagen: So Gott will. Das mag banal klingen, aber es ist so. Wir können nicht etwas in die Zukunft hinein planen, ohne zu wissen, ob wir es überhaupt erreichen. Deswegen ist es wichtig, diese Botschaft: Wenn der Herr will, so Gott will, werden wir das oder das tun, so Gott will, werde ich dich und dich treffen oder den Urlaub machen oder was auch immer. Dafür, das ist, finde ich, etwas, was uns auch immer wieder klar sein muss. Das sind auch so Dinge, die, die man leicht im Alltag so übersieht. Gerade wenn ich so im Büro bin, heißt bis morgen, bis nächste Woche. Nächste Woche haben wir dies und dies Meeting. Da denke ich nur, was sagst du hier? Deswegen gebe ich mir immer Mühe, ich will das nicht übertreiben, damit man da auch nicht als Fanatiker auf einmal hingestellt wird, aber ich gebe mir immer Mühe zu sagen, so Gott will, dann bis morgen oder was auch immer. Also ich baue das häufig ein, um auch damit immer wieder ein Zeichen zu setzen. Und das Interessante ist, dass die Kollegen das auch dadurch, dass sie es immer wieder mal hören, verinnerlichen und dann von sich aus sogar sagen, Französin, das war ganz interessant, die sich sagt, ich glaube nicht daran, ich glaube das alles nicht. Interessanterweise ist das aber eine Frau, die wirklich Prinzipien hat, wie man sie in der Bibel finden könnte. Also gewisse Dinge finde ich wirklich beachtlich bei ihr. Und ausgerechnet sie sagte dann so, als sie dann aus dem Büro ging und ich saß noch da, tschüss und ja, dann bis morgen. Und dann, so Gott will, sagte sie sogar von sich aus dann im Nachgang. Vielleicht wollte sie mich damit ein bisschen ärgern oder provozieren, aber sie hat es gesagt. Und das ist, finde ich, das Zeichen, irgendwo zu erkennen, aha, wenn ich das also weitergebe, dann wird das auch unbeantwortet zurückkommen. Also es ist, die Leute denken schon drüber nach. Und sie wissen vor allem auch, wo du stehst. Und das ist ja das, worum es wirklich primär gehen soll. Also lasst uns bei den Planungen wirklich immer auch dann daran denken, so Gott will, werden wir das schaffen. Ich meine, warum soll es nicht sein Wille sein, dass wir jemanden besuchen, dass wir in Urlaub fahren und so weiter. Natürlich ist das völlig klar, dass wir wissen dürfen, Gott ist mit uns. Aber trotzdem, es geht einfach um das Bewusstsein, jeden Tag ist Gott bei mir und wenn er will, wird es auch künftig so sein, dass wir uns einfach klar machen, Gott ist da und er will auch immer mit hineinbezogen werden in das, was wir planen. Keine Alleingänge, das habe ich selbst erlebt. So, das waren die Lektionen. Es gibt eine ganze Menge Lektionen mehr. Und wenn einer von euch hier was vorne berichten würde, würde der wahrscheinlich ganz andere Dinge uns sagen. Aber ich kann nur sagen, was dieser Mann an Erkenntnissen gewonnen hat, ist wirklich Grundlage für die Lebensführung. So kann ich es wohl formulieren. Und das dürfen wir ja wissen, dass er mit Gottes Weisheit so gesegnet war, dass er das auch der Nachwelt so mitgeben kann. Ja, ihr Lieben, wir sind sozusagen auch am Ende angekommen. Ich möchte hier nochmal ganz kurz auf etwas zu sprechen kommen, weil das auch hier gut reinpasst, was ich am Jahresauftakt predigt, als wir am 3., nee, war nicht, war doch 3. Januar, glaube ich, war es dieses Jahres. Da ging es ja, wie es am Anfang jeden Jahres so ist, darum, was habe ich für Vorsätze, was habe ich für Wünsche und so weiter. Und da hatte ich ja auch gesagt, mein Vorsatz, und das hat sich nicht geändert, steht in Josua 24,15. Da sagt Josua nämlich, wie es im Landtag, wo es die Zuteilung gibt für das ganze Volk, als sie endlich dort angekommen waren, wo sie hin wollten. Ich und mein Haus aber wollen dem Herrn dienen. Das bekennt er. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das sagt Josua, also gibt er dort aus seinen Geschwistern, den Volk Israel, mit. Und das, ihr Lieben, ist auch mein Vorsatz. Ich und mein Haus aber wollen dem Herrn dienen. Und daraus folgt die Jahreslosung für dieses Jahr. Das ist der Wunsch, der dahinter steckt, damit verbunden. Lukas 6, 36. Habt Erbarmen, wie euer Vater sich im Himmel erbarmt. Und das wünsche ich mir auch. Dass ich nicht nur diesen Vorsatz habe, Gott zu dienen, sondern dass ich auch den Blick für die Menschen habe. Sei es in der Gemeinde, aber sei es vor allem auch in der Welt, da wo wir halt uns so befinden, wenn wir unterwegs sind. Dass wir den Blick für die Leute haben. Vielleicht noch ein kleines Beispiel daraus. Wir waren ja, Gott hat es ja geschenkt, wir durften im Sommerurlaub sein, waren auf Rhodos, einer griechischen Insel. Und da haben wir an einem Tag eine Inselrundfahrt gemacht, um uns mal ein bisschen um das mal so ein bisschen kennenzulernen und mal ein bisschen Informationen auch zu bekommen von dem Eiland. Und die erste Station war eine ganz geschichtsträchtige Stadt, nur in weißem Kalkstein gebaut, durfte auch nur weiß sein, mit einer sogenannten Akropolis auf dem Berg. Also eine Akropolis ist nichts Besonderes. Die Akropolis in Athen ist also das haben wir auch gelernt, Akropolis steht, also Akro ist für das Höchste und Polis steht für Stadt, also der höchste Punkt der Stadt. Und jede größere Stadt in Athen hat, in Griechenland hat eine solche Akropolis, da ist nämlich dann immer der Tempel hingebaut worden. Und weil die Griechen ja, Gesundheit, damals in ihrer Zeit allen Göttern nachgeeifert sind, wollten die natürlich auch keinen Gott erzürnen und haben also in jeder Stadt irgendeinem Gott dann auf der Höhe des Berges dann so einen Tempel gebaut. Und dann waren wir da und haben uns das so angesehen, die Ruinen und so weiter, und dann kamen wir da so, mussten wir uns da so durch so eine Straße schlängeln, und da saß da eine alte, wirkte jedenfalls sehr alt, so ein Mütterchen, Kopftuch, hatte glaube ich einen Knaben bei sich liegen oder ein Kind und lederartige Haut. Also quasi, wie man sich so auch gerade vielleicht zu biblischen Zeiten diese Bettler vorgestellt hat. So sah diese Frau aus. Und das hat mich so bewegt, also wir sind da so vorbeigelaufen, ich wollte da was machen und dann dachte ich, bin da so vorbeigelaufen, das konnte ich einfach nicht. Also es hat mich total, hat mich auch gewühlt. Da habe ich gedacht, okay, ich wusste, wir mussten auf den gleichen Weg wieder zurück, um den Bus zu kriegen. Und da habe ich mir gesagt, okay, wenn die Frau da gleich noch sitzt, dann will ich ihr auch was Gutes tun. Naja, dann sind wir irgendwann noch zurück und sie saß dann noch nach wie vor in einer glühenden Hitze. Und dann habe ich ihr dort was in die Hand gedrückt. Ich konnte ihr nichts anderes da besorgen, weil das auch nicht ging so. Aber meistens kaufe ich denen ja irgendwas zu essen oder was auch immer. Diesmal habe ich ihnen nur einen Schein in die Hand gedrückt. Und die Frau hat sich einfach total dankbar erwiesen, hat mir Gottes Segen gewünscht, soweit ich das so mitkriegen konnte. Sie sind ja nur, das muss man dazu sagen, die Griechen sind sehr gläubig. Also sie legen sehr Wert auf ihre Kirchen, gehen auch häufig in die Kirchen. Sie sind griechisch-orthodox geprägt dort. Also das Kirche spielt also eine große Rolle, auch bei den jungen Griechen. Das ist wirklich auffallend, finde ich eigentlich auch beachtlich. Und diese Frau hat mir dann man merkt das, also die war total dankbar. Und das hat mich dann auch gefreut. Also wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir den Blick für den Nächsten nicht verlieren. Und das auch immer wieder auf dem Herzen tragen. Ich werde noch mit uns beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen dafür, dass du in dem Moment, wo wir zum Glauben kommen und zu dir finden, ja, das Leben mit dir eigentlich erst richtig losgeht, dass wir unser Leben lang anschließend wirklich immer wieder auch von dir unterwiesen werden, dass deine Liebe uns verändert, Herr, dass du am Schluss wirklich Wohlgefallen an uns hast, dass wir so werden, wie du dir das gedacht hast, ursprünglich mal mit uns. Und dass wir ja auch beschenkt und gesegnet sind, wenn wir uns darauf einlassen, Herr, uns wirklich von dir auch formen und verändern zu lassen. Und ich bitte dich darum Vergebung, Herr, auch für mein Rumbocken und für meine Winden hin und wieder und für das, wo ich dich nicht an mich ranlassen will. Aber ich darf doch wirklich im Nachgang sagen, es war doch nur gut. Es war nur gut, dass du mich da auch so verändert hast und dass ich mich darauf eingelassen habe, Herr. Und du beschenkst mich in so vielfältiger Form. Das darf ich im Nachgang auch wirklich so sagen. Und das werden bestimmt viele Geschwister, die auch heute jetzt hier sind, auch so erlebt haben, dass du, wenn wir auf dich hören, beschenkt werden und die Freude erleben, die darin steckt, Herr, wenn wir mit dir unterwegs sind. Denn wir wissen, du hast nur Gutes mit uns im Sinn. Nur Gutes mit uns im Sinn. Und das danke ich dir, Herr, dass wir das heute auch nochmal so beleuchten durften. Ja, und so möchte ich dir einfach auch uns alle anbefehlen, ja, dass wir auch gerade im Alltag das in besonderer Weise immer erleben, wie du uns nah bist und wie du uns bewahrst und dass wir jeglich jeden Tag als Geschenk auch von dir entgegennehmen und uns bewusst ist, du bist heute für uns da und du wirst auch die anderen Tage für uns sorgen, aber dass uns klar ist, heute ist die Zeit und wir dürfen uns da auch ganz sicher sein, Herr. Du wirst uns ja, zu deinem Wohlgefallen auch führen und mit uns durchs Leben gehen. Und danke dafür, dass, ja, dass wir hier zusammen sind und dass wir alle unsere Geschichte mit dir auch so haben. Eine gute Geschichte. Und die geht auch weiter. Ja, und so dürfen wir fest damit rechnen, dass du auch jetzt heute und die nächsten Tage an unserer Seite bist. Danke, Herr. Amen.